Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Julia Leubel, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Ewige Jugend. Klingt das für Sie verlockend oder eher beängstigend? Körperlich gesehen ist das Alter ja nicht immer angenehm. Leider ist es eben doch so, dass es mit jedem weiteren Lebensjahr etwas häufiger zieht, die Gelenke schmerzen oder wir nicht mehr die gleiche Power haben wie früher. Doch älter werden macht doch auch Spaß und bringt Gelassenheit mit sich. Außerdem ist es doch einfach der Lauf des Lebens. So empfinde ich es zumindest. Doch was würden Sie für sich wählen? Würden Sie zumindest Ihr biologisches Alter zurückdrehen wollen? Diese Frage drängt sich auch im neuen Roman »Wir werden jung sein« von Maxim Leo auf. Der Roman ist soeben bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und erzählt mit viel Humor von einer missglückten Medikamentenstudie, die die biologische Uhr der Probanden und Probandinnen ziemlich durcheinanderwirbelt. Martin ist ein hochgelobter Professor und Mediziner durch und durch. Chromosomenstränge findet er spannender als Gesprächsstränge mit Mitmenschen. Seine Fachkarriere, die ihn sogar nach Harvard gebracht hat, spricht für sich. Für die klinische Studie an der Berliner Charité ist er also die Top-Besetzung. Doch beim Experiment mit reprogrammierten Körperzellen unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler. Auf seine menschlichen Versuchskaninchen hat das Medikament merkliche Auswirkungen. Jakob hat plötzlich keinen Bock mehr auf seine erste große Liebe Marie. Jenny wird endlich schwanger, nachdem sie es viele Jahre vergeblich versucht hat. Wenger, ein schwerkranker Immobilienpatriarch, blüht zur Verzweiflung seiner Erben wieder auf. Und die ehemalige Olympiaschwimmerin Verena schwimmt bei einem Schaukampf überraschend neue Rekorde. Und dann wäre da noch Martin selbst, denn die fünfte Dosis hat er kurzerhand sich selbst verabreicht. Maxim Leo erzählt eine unterhaltsame Geschichte, die trotzdem zum Nachdenken anregt und die uns mit der großen Frage zurücklässt, wird das ewige Leben vielleicht tatsächlich bald Realität sein? Ich freue mich sehr, dass der Autor Maxim Leo heute bei mir zu Gast ist, um mit mir über seinen neuen Roman zu sprechen und natürlich über das Älterwerden. Lieber Maxim, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Maxim, die erste Frage in diesem Podcast ist immer die gleiche, ziemlich einfach. Wie würdest du denn dein Buch in nur einem einzigen Satz zusammenfassen?
In einem Satz? Vielleicht, dass es ein Buch ist über eine der großen Sehnsüchte der Menschheit.
Ist es eine Sehnsucht?
Ja, würde ich schon sagen. Es wurden wahnsinnig viele Romane schon darüber geschrieben. Es ist beschäftigt die Menschen. Natürlich die Angst vor dem Tod führt auch dazu, dass man vielleicht länger leben will. Es sind ja auch zwei relativ verschiedene Motivationen, ne? Ob man nur Angst hat zu sterben oder ob man lieber länger leben will. Aber ich glaube schon, dass es was ist, was viele Leute fasziniert, diese Frage. Wie man sie dann beantwortet, ist ja was anderes.
Mhm. Wie ist es bei dir? Würdest du gern nochmal jünger sein oder ein früheres, jüngeres Ich von dir nochmal, also nochmal zurückspulen?
Ja, also grundsätzlich schon, weil ich neugierig bin und immer wissen will, wie es weitergeht. Und wahrscheinlich deshalb schon, wäre es verlockend, ein paar Jahre länger zu leben, um zu gucken, was aus meinen Enkelkindern wird oder aus deren Kindern und oder was überhaupt so passiert. Und dann ist natürlich auch, gibt es noch so verschiedene mechanische Vorteile, ne, dass man beim Fußballspielen, was ich immer noch mache, jetzt gerade wieder verletzt bin, komplexer Muskelfaserriss, braucht dann 6 Wochen, um zu heilen. Und es gab eine Zeit, da war es nach 3 Tagen wieder okay. Oder auch so, habe jetzt die ersten grauen Haare bekommen, ja, letzte Woche erst.
Und oh, du, die habe ich schon seit ich 18 bin, das tut
und,
nicht weh.
Und auch mehr Haare waren mal da. Also so ein paar Sachen wären schon ganz schön. Also Ende 30 könnt ihr mir ganz gut vorstellen. So Ende 30 ist so, glaube ich, ein ganz nettes Alter.
Mhm. Wann kam denn die Idee zum Buch auf?
Ich habe einen Artikel gelesen über dieses Verfahren der Zellreprogrammierung. Und das ist ja ein Verfahren, was von einem japanischen Professor entdeckt wurde vor vielen Jahren schon und der den auch den Nobelpreis dafür bekommen hat. Und die jetzt mit großen Budgets und sehr viel Energie weltweit versucht wird, in ein Medikament zu überführen. Und praktisch die Zellen so zu reprogrammieren, so zu verjüngen, dass man Killerkrankheiten ausschalten kann, aber theoretisch auch den kompletten Körper regeneriert. Und ich fand es spannend, weil es eben kein Science-Fiction ist. Hm. Oder immer weniger Science-Fiction. Weil bis vor, also mir war bis dahin nicht klar, dass das überhaupt ein Thema ist. Dass man versucht, den Krebs zu bekämpfen, dass man versucht, alle möglichen Krankheiten zu bekämpfen, war mir bekannt. Aber dass es eine wirkliche Möglichkeit ist, dass wir uns dauerhaft verjüngen, war mir nicht so bewusst. Und die Wissenschaft ist sich relativ einig, dass das nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur des Wann ist. Und Optimisten sagen, dass wir in 10 Jahren so ein Medikament haben könnten. Und das fand ich faszinierend, auch weil darüber so wenig gesprochen wird. Also ich hatte jedenfalls bis dahin noch nicht davon gehört. Und deswegen hatte ich vor, jetzt kein Wissenschaftsbuch zu schreiben und jetzt auch kein Buch, was jetzt versucht, in die Details dieser ganzen Geschichte einzusteigen, sondern einfach mir zu überlegen, was macht es mit einem Menschen, wenn das dann wirklich passiert, wenn diese Verjüngung, ja, wir lernen ja die Figuren in dem Buch kennen, wenn die schon 8 Jahre jünger sind, als sie denken, dass sie sind, was macht das mit einem? Und das durchzukonjugieren und wirklich an diesen Figuren zu bleiben, das war mir wichtig.
Und vor allem, die Figuren entscheiden sich ja nicht bewusst dafür, sondern sie geraten ja rein. Also ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Ja, die sind Teilnehmer einer Herzmuskelstudie an der Berliner Charité. Mhm. Da geht es eigentlich darum, den Herzmuskel zu regenerieren, weil die alle Herzprobleme haben. Und dann streut dieses Medikament, hat also eine andere Wirkung als ursprünglich gedacht. Und nicht nur der Herzmuskel ist wieder top, sondern der ganze Körper ist auf einmal jünger.
Mhm. Ich höre schon raus, du hast super viel recherchiert. Also klingt zumindest so. Wie bist du vorgegangen? Weil das Buch spielt ja auch auf verschiedenen Erzählebenen. Es gibt viele Figuren eigentlich auch. Also du erzählst ja auch viele einzelne Geschichten. Wie war die Idee? Also wie bist du auch vorgegangen beim Aufbau?
Also erstmal zur Recherche musste ich mir natürlich eine Menge drauf schaffen an Wissen, weil es ja schon sehr spezielle Aspekte der Molekularbiologie und der Biomedizin geht. Ich habe viel mit Professoren gesprochen, die sehr geduldig mit mir waren. Sehr geduldig mit mir waren und selbst die dämlichsten Fragen noch mit einiger Nachsicht versucht haben zu beantworten. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt in alle Tiefen da eingestiegen bin oder alles verstanden habe, aber ich glaube, das Prinzip einigermaßen verstanden zu haben. Weil mir war es wichtig, dass ich es irgendwie verstanden habe und glaubhaft machen kann, weil ich schreibe es dann zwar nicht so detailliert, also eigentlich auch nur in Umrissen im Buch, aber ich glaube, man spürt immer, ob etwas wahr ist oder ob es nicht wahr ist, ob es was gibt oder nicht gibt. Die Schwierigkeit war hier nur, dass ich eher die Rezeptur oder die Herstellung eines Medikaments beschreiben muss, was es noch gar nicht gibt. Mhm. Das heißt, ich musste an dem jetzigen Stand der Forschung ansetzen und dessen weiterspinnen, vielleicht in 10 Jahren, wie es dann wirklich sein würde. Und das war dann aber auch ganz lustig, weil die Professoren, also auch ein Professor von einem MIT aus Amerika und hier in Jena vom Zentrum für Altersforschung, die da auch ganz gerne mitgespielt haben. Ja, weil Professoren ja in der Regel jetzt nicht so die großen Gedankenspieler sind, sondern sich mehr auf Evidenzen berufen. Und denen hat es dann irgendwann auch wirklich Spaß gemacht. Wir hatten dann wirklich so einen Termin die Woche mit Professor Engler in Jena. Mittwochs haben wir an unserem Medikament gearbeitet. Und die hatten dann auch Ideen zwischendurch. Haben gesagt, ja, ich habe übrigens letzte Woche, da habe ich noch was ganz anderes, Herr Leo. Das wäre noch viel besser. Und am Ende hatten wir da wirklich eine tolle Methode. Ob es die jetzt irgendwann je geben wird, ist die Frage. Aber
in 10 Jahren wissen wir mehr.
Aber auf jeden Fall soll es sich so lesen, dass auch jemand, der sich da ein bisschen auskennt mit, jetzt nicht völlig schockiert ist.
Mhm. Super spannend. Und genau, also eine fiktive Geschichte. Jetzt hast du aber auch ganz viel verraten. Also in 10 Jahren gibt es dieses Medikament. Wahrscheinlich im Buch war das ja ein sehr starker Moment, als klar wurde, die Personen haben sich verjüngt. Positiv wie auch negativ. Wie stehst du denn selber dazu? Also wie fandst du denn diese Reaktion oder welchen Platz hättest du eingenommen?
Naja, es ist also dieses ewige Leben ist spontan, denkt man erstmal, auch nicht schlecht. Aber je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr habe ich verstanden, so die ganzen Komplikationen und Implikationen, die das dann hätte. Also wenn wir als jetzt zum Beispiel als jetzt lebende Generation uns einfach altersmäßig einfrieren würden, dann hätte das vermutlich irgendwann zur Folge, dass unsere Kinder keine Kinder mehr haben dürften, weil wir sonst an der Überbevölkerung leiden würden und alles noch komplizierter würde mit unserem CO2-Abdruck. Es würde kein Rentensystem mehr geben, es würde keine Gesundheitssysteme mehr geben, so wie wir sie heute kennen. Und gleichzeitig würde in der Welt natürlich die Polarisierung zunehmen zwischen Arm und Reich. Und einige würden es kaufen können, andere nicht. So. Das sind so die gesellschaftlichen Dinge, ne, die eine Rolle spielen. Die mich allerdings nur am Rande interessiert haben. Mehr hat mich interessiert die Frage, wie kommt eigentlich ein Mensch jetzt damit klar, so viel mehr Lebenszeit zu haben? Mhm. Ja, weil wir heute schon darunter leiden oder Probleme haben damit, in der uns heute zur Verfügung stehende Lebensspanne Sinn und Spaß und Glück zu finden. Und wenn man jetzt sagt, okay, du kannst jetzt 150 oder 200 Jahre alt werden, wie schwierig wäre es dann, diesen Lebenssinn und dieses Glück über diese ganze Zeit zu bewahren oder immer wieder neu zu entfachen? Vermutlich müsste man sich mehrmals neu erfinden. Ja, müsste man, also ich glaube nicht, dass man mit einem Beruf, mit einem Talent, mit einer Ehefrau durchs Leben kommen würde. Ja. Man könnte aber goldene Hochzeit feiern und mit Jutta und mit Uschi dann nochmal in die Flitterwochen fahren. Also alles wäre möglich.
Ja. Wir hätten auch mehr Zeit, Bücher zu lesen.
Ja. Und ich stelle es mir halt auch ein bisschen anstrengend vor, ehrlich gesagt. Also und ich glaube auch nicht, dass es für jeden unbedingt gemacht ist, so eine riesige Lebensspanne, weil du musst ständig Entscheidungen treffen. Du musst ständig sagen, okay, wer will ich sein? Was will ich sein? Heute kann man wahrscheinlich 60-70% seiner Zeit noch mit Routinen verbringen. Niemandem schuldig bleiben, irgendeine Frage nach dem Sinn des Lebens. Aber wenn man dann mit 200 Jahren immer noch nicht weiß, warum man da ist und was man gerne tun würde und wer man gerne sein würde, dann hat man da, glaube ich, ein Problem.
Ja, stelle ich mir ehrlich gesagt auch ziemlich anstrengend vor. Wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, aber das Buch ist sehr unterhalten geschrieben. Es befasst, also es spiegelt aber schon auch sehr ernste Thematiken auch. Und gerade auch das Thema Ungleichheiten, die Schere zwischen Arm und Reich. Wer wird dieses Medikament am Ende eigentlich bekommen? Was macht das mit unserer Gesellschaft? Was wolltest du deinen Leserinnen und Lesern am Ende mit diesem Buch mitgeben?
Ach, keine explizite Nachricht oder Message oder Moral, weil das finde ich immer sehr langweilig, wenn man so ein Buch liest und dann spürt man irgendwann, das wollte uns der Autor also damit sagen. Am liebsten wäre es mir, wenn man am Ende dasteht und sagt, oh Gott, das spricht dafür, das spricht dagegen. Also wenn man einfach hin und her gerissen ist und sich vielleicht gar nicht so entscheiden könnte, das wäre mir eigentlich ganz lieb, weil so geht es mir selber auch. Und ich glaube, dass es eine große Überforderung sein könnte für viele, ja, dass es auf den ersten Blick erstmal toll klingt und dann aber, wie auch Demokratie, einfach ein wahnsinnig anstrengendes Unterfangen ist. Ja. Freiheit ist immer anstrengender als Diktatur. Und insofern ist so ein langes Leben eben auch wirklich Arbeit. Und es hat Vorteile wahrscheinlich, wenn man 120 Jahre lang einen straffen Popo hat. Aber ob man dann jeden Tag wieder morgens aufwacht und dem Tag mit Optimismus entgegenblickt und weiß, was man da zu tun hat oder gerne will, ist dann die Frage. Ne? Aber vielleicht sind wir ja einfach jetzt nur so in unserer jetzigen Verfassung auf so eine gewisse Lebenszeit geeicht und möglicherweise könnten wir uns ja auch
anpassen
und sagen, hey, die nächsten 50 Jahre mache ich jetzt nur Karriereautobahnrennen und dann mal gucken.
Ne? Bis 30 sind die Teenagerjahre.
Ja, also es könnte sich alles nach hinten. Es ist ja auch jetzt schon dabei. Ne? Also wir sind ja sozusagen, als 50-Jährige sind wir ja auch schon in so eine Art ewige Jugend eingetaucht eigentlich. Ne? So, also rein von unserem Kleidungsstil her und von unseren Hobbys her und so. Ne? Also ich glaube, meine Großeltern oder selbst mein Vater waren mit Mitte 50 anders drauf, als wir heute drauf sind. Also wir haben ja schon diese Sehnsucht und dieses Verlangen, irgendwie ewig spielende Teenager zu bleiben, schon in unser Leben so ein bisschen impliziert. Wir sehen dann halt nur irgendwann seltsam aus, ne? Weil wir so mit diesen zerwuschelten Haaren und den hautengen Jeans, die einfach in einem gewissen Alter ein bisschen peinlich sind, würden wir dann natürlich uns dann nicht mehr von den original jungen Leuten unterscheiden, was für die jungen Leute wahrscheinlich ein Problem wäre.
Die wären wahrscheinlich ein bisschen genervt, wenn wir ihnen da den Rang ablaufen. Was hält dich denn persönlich jung? Also es gibt ja de facto noch keine Verjüngungsmittel.
Ja, Sport. Meine Töchter, glaube ich auch. Meine sehr fordernde Ehefrau. und irgendwie die Neugier. Also ich entwickle mich eigentlich immer mehr so zu einem jugendlichen Lebensstil wieder zurück. Also mit sehr langen Sommerferien und möglichst wenig Momenten im Jahr oder im Leben, wo ich mich wahnsinnig ernst nehme. Also ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, sich nicht so unglaublich ernst zu nehmen, sondern einfach ein bisschen zu spielen, und offen und ja, offen und neugierig bleiben und, und nicht so schnell irgendwie denken, man hätte alles begriffen.
Neugierde ist ein super Stichwort. Wollen wir ins Buch springen? Ich bin ganz neugierig, was du uns für eine Stelle auch mitgebracht hast.
Ja, ich dachte, ich lese was vor von der Person, mit der ich mich seltsamerweise am meisten identifiziert habe, nämlich dem 80-jährigen Unternehmer Wenger. Meine Töchter meinten auch so, Papa, beim Lesen haben wir gemerkt, so, das ist der, der dir am nächsten ist. Ich fürchte, sie haben recht. Ich weiß nicht, was es über mich sagt, aber und der ist ja sozusagen, der ist schwer krank, ne, wenn wir ihn treffen. Hat er eigentlich nicht mehr lange zu leben. Macht sein Testament bereit.
Ja, seine Erben zählen schon die Tage.
Genau, er ist auch jemand, der relativ dominant ist in seiner Familie. So der Ayatollah, der sagt, was alle denken und nicht denken müssen und was sie sagen dürfen und nicht sagen dürfen. Und eigentlich ist er sozusagen, offeriert er seiner Familie bei einem großen Abendessen, dass er bald von dann gehen wird. Und dann geht er gar nicht. Und ja, was für ihn selber auch nicht ganz unproblematisch ist. Und das konnte ich jetzt mal, also die Stelle, die ich jetzt vorlese, spielt sozusagen zu einer Zeit, wo er selber schon realisiert hat, dass er 8 Jahre jünger ist, als er eigentlich ist und ständig jünger wird, weil so im zweiten Teil werden die dann auch 18 Jahre jünger, ne? Und dann ist die Veränderung sozusagen noch etwas stärker. Und er ist jetzt sozusagen der Typ, der sein Leben lang jeden Tag geschuftet hat und eigentlich nur in seiner Firma war und der hat jetzt auf einmal Zeit, was natürlich furchtbar ist. Seit einer Woche war Wenger auf dem Land, auf diesem Gut in Brandenburg, das er vor Jahren gekauft hatte, weil es für einen Immobilienunternehmer irgendwie dazugehörte, ein Landhaus zu besitzen. Es war ein schöner alter Bauernhof mit einer Scheune und 2 Ställen, die Ende des 19. Jahrhunderts aus rotem Backstein in den märkischen Sand gebaut worden waren. Quer zur Scheune stand das Wohnhaus, dessen prächtige Feldsteinfassade in der Abendsonne schimmerte. Wenger saß auf einer schmiedeeisernen Gartenbank, umgeben von weißen und violetten Fliederbüschen, deren süßlicher Geruch ihm in die Nase stieg. Er machte das 3. Bier auf, trank einen Schluck, spürte die Wärme der letzten Sonnenstrahlen, hörte die Kraniche im benachbarten Weiher trompeten. Herrlich, dieses Landleben, dachte Wenger. Endlich hatte er mal Zeit, die Ruhe zu genießen, sich den einfachen Freuden der Natur hinzugeben. Wie oft hatte er sich das vorgenommen, aber er war ja nie dazu gekommen. Das geschäftige Stadtleben war immer wichtiger gewesen. Außerdem hatte Mathilde diese Pollenallergie, weshalb sie nur im Winter gerne draußen war. Am ersten Tag hatte Wenger den alten Deutz-Traktor aus dem Stall geholt, war über die Wiese zum Waldrand getuckert und hatte Feldsteine in den Anhänger geladen. Am zweiten Tag hatte er so starken Muskelkater gehabt, dass er sich kaum bewegen konnte, was ihn allerdings nicht davon abgehalten hatte, umgehend mit den Maurerarbeiten zu beginnen. Ziel war es, an der Einfahrt zum Gut eine Feldsteinmauer zu errichten, 1,5 Meter breit, 50 Meter lang. Er hatte einen Betonmischer gekauft, sich über das korrekte Mischverhältnis von offenporigen Kalkmörtel informiert, Internetvideos studiert, in denen die Arbeitstechnik, insbesondere der beherzte Handgelenksschwung mit der Maurerkelle, erklärt wurde. Dann hatte er losgelegt. Von morgens um 7 bis abends um 7 hatte er geschuftet, die Mauer wuchs, nicht so schnell, wie er gedacht hatte, aber immerhin. Es war so befriedigend zu sehen, wie aus der eigenen Hände Arbeit etwas entstand, wie aus einem leicht übergewichtigen Unternehmer ein drahtiger Maurermeister wurde. Abends hatte er sich nur noch ein paar Brote geschmiert und war, schon bevor es dunkel wurde, erschossen ins Bett gefallen. Im Grunde war heute der erste Tag, den er nicht durchgeackert hatte, was vor allem damit zusammenhing, dass ihm gegen Mittag der Kalk ausgegangen war. Außerdem war kurz zuvor ein Teil der Mauer wieder zusammengefallen, was Wengers Motivation merklich gebremst hatte. Er dachte an Mathilde, die er jetzt gerne neben sich auf der Bank gehabt hätte. Er war es nicht gewohnt, allein zu sein. Von den Kranichen war nichts mehr zu hören. Es war auf einmal vollkommen still, was Wenger ein wenig unheimlich war. Er dachte an die Firma. Es war, soweit er sich erinnern konnte, das erste Mal seit vielen Jahren, dass er eine ganze Woche lang nicht im Büro angerufen hatte. Und auch nicht angerufen worden war, was ihm noch viel verwirrender erschien. Seine Kinder Selma und Philipp hatten sich gut eingearbeitet. Sie waren mit Konzentration und Engagement bei der Sache. Da konnte er sich wirklich nicht beschweren. Gut, vielleicht regelten sie ein paar Dinge anders, als er es getan hätte, aber das war ja normal. Das musste so sein. Jede Generation hat ihre eigenen Regeln. Da durfte man als Firmengründer nicht im Wege stehen. Wobei, ihm Philipp neulich vorgeworfen hatte, alle wichtigen Entscheidungen zu blockieren. Selma hatte Klarheit in der Führungsfrage gefordert. Sie hatten sich darauf geeinigt, das alles nächste Woche in der Gesellschafterversammlung zu besprechen. Wenger ahnte, es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder er selbst übernahm wieder die komplette Verantwortung für das Unternehmen und blieb bei seiner Art der Unternehmensführung, oder er gab alles ab und ließ die Kinder machen. Es gab nichts dazwischen. Jeder Kompromiss, jede halbe Lösung würde alles nur noch komplizierter machen. Ein brennender Schmerz riss Wenger aus seinen Gedanken. Eine Bremse hatte ihn in den Arm gestochen. Verdammtes Viehzeug, brüllte er. Die Sonne war hinter den Baumwipfeln verschwunden. Feuchte Kühle stieg von den Wiesen auf. Wenger fühlte sich plötzlich sehr einsam und ziemlich verloren. Er trank sein Bier aus, öffnete eine neue Flasche. Was trieb er hier für ein Versteckspiel? Glaubte er wirklich, er könne sich aufs Land zurückziehen, den Kranichen zuhören und irgendwelche blöden Feldsteinmauern bauen? Was hätte er mit der Natur am Hut? Wenn er ehrlich war, dann musste er zugeben, dass ihn dieser Aufenthalt hier vom ersten Tag an irritiert hatte. Diese übertriebene Stille, dieser Güllegestank, der von den Feldern herüberwehte, der Dreck unter den Fingernägeln, die schlecht gekleideten Nachbarn, die einfach so vorbeikamen und unmanierliche Fragen stellten. Noch nicht mal ein richtiges Telefonnetz gab es hier, und bei der Herfahrt hatte ihm ein Ast die rechte Autotür zerkratzt. Die Landlust war wie jede andere Sehnsucht auch ein Traumwesen, dachte Wenger, das aus der Ferne anziehend und wunderschön erschien und umgehend zerstob, sobald man sich ihm zu nähern versuchte. Wobei das Problem, das war ihm vage bewusst, nicht das Land oder die Stadt oder die Firma oder seine Kinder waren, sondern eigentlich nur er selbst. Seit er, der Todgeweihte, auf zauberhafte Weise wieder auferstanden war, hatte sich sein Blick verändert. Er beobachtete sich selbst wie einen Fremden, wie eine Fliege, die einen Winter lang betäubt in einer Fensterritze verharrt hatte und nun in der ersten Frühlingswärme zu neuem Leben erwachte. Er sah diesen anderen Mann vor sich her taumeln, geblendet, überfordert. Das Schicksal war gnädig und erbarmungslos mit ihm gewesen. Es hatte ihn reich beschenkt und zugleich auf das Seltsamste bestraft, als es ihm plötzlich diese Extrarunde offerierte, dieses Bonusleben, diese Zeit, die nach seiner Zeit gekommen war. Denn nicht nur sein Blick auf sich und die Welt hatte sich verändert, auch sein Gefühl war ein anderes geworden. Hatte er bislang meist instinktiv gespürt, was er wollte, war er nun erstaunlich unentschlossen. Es fiel ihm ähnlich schwer, sich für sein altes Leben zu begeistern, wie zu etwas Neuem aufzubrechen. Bisher war alles so einfach gewesen. Man wird geboren, man baut etwas auf, man gründet eine Familie, man baut weiter auf, man wird älter, man gibt weiter, man stirbt. Das alles war klar, logisch, nachvollziehbar. Es war das, was die meisten für den Lebenssinn hielten. Ein Begriff, den Wenger überschätzt fand. Er hatte nie verstanden, warum manche Leute so einen Wind um diesen Lebenssinn machten, warum sie ewig nach ihm suchten, ihn überall und nirgends vermuteten, warum ganze Heerscharen von Philosophen und Glücksratgebern von eben dieser Suche lebten. Und jetzt spürte er selbst zum ersten Mal Sinnlosigkeit. Und zwar vermutlich nur deshalb, weil er sich ebenfalls zum ersten Mal die Frage nach dem Sinn gestellt hatte. Mit 81 Jahren, was für eine bescheuerte Idee. Wenger wurde immer unruhiger. Er trank mechanisch seine Bierflasche leer. Der Alkohol fühlte sich kalt und ordinär an, ganz anders als der sanfte, bärige Rausch, den er vom Rotwein kannte. Aber welcher brandenburgische Maurermeister trank schon Rotwein zum Feierabend? Er musste mit den Kindern sprechen. Er musste ihnen seine Lage erklären. Nur, was sollte er ihnen sagen? Dass er gerade auch nicht so genau wusste, was er wollte, dass er keinen Plan mehr hatte? Das Einzige, was er mit Sicherheit wusste, war, dass er nicht weitermachen konnte, als wäre nichts passiert. Denn dafür war einfach zu viel passiert. Nicht nur in seinen Gedanken, nicht nur in seinen Gefühlen, auch in seinem Körper. Das Gnädige am Älterwerden war doch, dass man den eigenen Verfall nur am Rande bemerkte. Alles ging so langsam und allmählich vor sich. Das Alter schlich auf leisen Sohlen herbei, hemmte hier ein wenig, knapste dort etwas ab. Hinzu kam, dass man oft schlicht vergaß, wie es vorher gewesen war. Kein Mensch erinnerte sich doch ganz genau daran, wie es sich angefühlt hatte, mit Anfang 20 über einen Graben zu springen. Wie es gewesen war, ohne Brille 300 Meter weit komplett scharf zu sehen, in einer Nacht 7-mal Geschlechtsverkehr zu haben. Deshalb ist es dann meistens auch okay, dachte Wenger, wenn es irgendwann nicht mehr so ist. Wenn allerdings plötzlich die Reise in die andere Richtung begann, wenn die Jugend ohne jegliche Vorwarnung innerhalb von Monaten in die alten Knochen zurückkroch, wenn jeder Schritt sich wie Schweben anfühlte, wenn die Gewichte von den Schultern verschwanden, das Milchglas von den Augen fiel, dann wusste man plötzlich wieder, wie es damals gewesen war. Und natürlich war es wunderbar, beim Tennis den ewig unbezwingbaren Hubert zu schlagen oder über einen Wanderurlaub mit Mathilde in den Alpen nachzudenken. Gleichzeitig empfand Wenger diesen neuen Körper aber auch als eine Verpflichtung, nun auch das Beste daraus zu machen. So sehr er zuvor mit seinem Verfall gehadert hatte, so sehr der Tod ihn geängstigt hatte, so natürlich war es ihm doch erschienen, nach 80 Jahren abzutreten, nichts mehr zu müssen. Es war, als wäre in seinem Körper eine Lebensuhr versteckt gewesen, die seiner Existenz den Takt vorgab. Und nun war er aus dem Takt gekommen, hatte die Orientierung verloren. Es war wie in einer Sinfonie, die kurz vor dem letzten Ausschwingen nochmal ein völlig neues Thema setzte, indem sich in die verebbenden Streicher plötzlich eine Trompetenfanfare mischte. Das Schlimmste waren die anderen, die gar nicht verstehen konnten, wie schwierig das alles war. Als bekannt geworden war, dass auch er zu den Probanden der Forschungsreihe an der Charité gehörte, hatten sie ihn neugierig beäugt wie ein exotisches Tier. Manche Bekannte, die er schon ewig nicht gesehen hatte, kamen sogar extra angereist, um das Wunder aus der Nähe zu betrachten. Äußerte er auch nur die leiseste Kritik an seinem Los, dann schüttelten sie verständnislos die Köpfe. »Wir würden gerne sofort mit dir tauschen«, riefen sie, und ja, es gab gewiss schlimmere Schicksale, als kurz vor seinem qualvollen Tod einem rundum verjüngten Körper geschenkt zu bekommen, aber ein bisschen komplizierter war es eben doch. Mathilde war die Einzige, die ihn wirklich verstand, wie immer eigentlich. Als sie sich kennengelernt hatten, sie war 18, er war Anfang 30 gewesen, hatte sie in ihm bereits die Seiten gesehen, die er am liebsten vor allen versteckt hätte. »Du tust doch nur so hart und abgebrüht«, hatte sie ihm nach der Hochzeit gesagt, »damit ja nur niemand sieht, was für ein zärtlicher, liebesbedürftiger Mensch du bist.« Er hatte das damals für ziemlichen Blödsinn gehalten und gleichzeitig gespürt, dass sie recht hatte. Um Mathilde machte er sich am meisten Sorgen, weil er nun auf einmal jünger war als sie. Für ihn war immer klar gewesen, dass er zuerst sterben würde, weshalb er schon vor langer Zeit alle Vorkehrungen getroffen hatte, um Mathilde auch nach seinem Tod ein sorgloses Leben zu sichern. Die Idee, dass es nun andersrum laufen würde, dass sie ihn verlassen könnte, ängstigte ihn sehr. Was sollte er denn machen ohne sie? Wenger stand auf, lief leicht schwankend zum Feldrand, der Himmel färbte sich rot, die Wolken zogen wie orangefarbene Schafe vorüber. Er konnte sich nicht erinnern, jemals so lange einem Tagesende zugesehen zu haben. Es hatte etwas Ergreifendes, etwas Tiefes. Er spürte in sich eine warme Verbindung mit der Natur, mit der Zeit und gleichzeitig war er erstaunt, ob dieser seltsamen Regung. Er kam sich vor wie ein schwärmender Teenager, der zum ersten Mal Hermann Hesse las und nun ganz sicher war, dem Universum ein großes Stück näher gekommen zu sein. Es war so völlig anders als dieses Sattheitsgefühl, das er normalerweise hat, dieses Gefühl, alles schon gesehen zu haben, ein müder Gott zu sein. Er war erstaunt vor allem über sich selbst. Er hatte viel nachgedacht in letzter Zeit, viel mehr als je zuvor. Was ja vielleicht verständlich war. Warum hätte jemand wie er, der all die Jahre mit beiden Beinen im Leben gestanden hatte, über die menschliche Existenz nachgrübeln sollen? Philipp, sein Sohn, hatte das oft getan, hatte ihn mit seinen abseitigen Fragen genervt. Einmal hatte Wenger Philipp angeschrien, es gibt welche, die Fragen stellen, es gibt welche, die Antworten geben. Die einen sind die Zweifler, die anderen sind die Macher. Ich hatte gehofft, mein Sohn würde zu den Machern gehören. Nun ja, es war vermutlich nicht das beste Gespräch gewesen, das ein Vater mit seinem Sohn führen konnte. Andererseits, wenn er selbst kein Macher gewesen wäre, hätte Philipp vermutlich kein Zweifler werden können. Nicht uninteressant, der Gedanke, fand Wenger. Es war schon beeindruckend, was ihm auf einmal alles durchs Hirn schoss, wie alles so zusammenhing. Das Problem war nur, wenn man einmal mit dem Grübeln anfing, nahm es überhaupt kein Ende mehr. War irgendwann nichts mehr zweifelsfrei und sicher. Er fragte sich jetzt zum Beispiel nach dieser Woche als Feldsteinmaurer in Brandenburg, wie sehr ein Mensch sich überhaupt ändern konnte, wie sehr man sich neu erfinden konnte, ob das, was er ein ganzes Leben lang getan hatte, seine Berufung war oder ein Zufall oder Einsicht in die Notwendigkeit? Gibt es eine Vorbestimmung, die es zu erspüren gilt, oder ist man, was man sein will? Im Grunde, dachte Wenger, konnte man doch zu jedem Zeitpunkt alles ändern. Man konnte sich jeden Tag ein Flugticket nach Australien kaufen, aus seinem alten Leben verschwinden und etwas völlig Neues beginnen. Dass die allermeisten Menschen das nicht taten und stattdessen ihr Leben für alternativlos hielten, war vermutlich eine reine Vorsichtsmaßnahme, um nicht wahnsinnig zu werden im Strudel der Möglichkeiten. Aber was war, wenn das Leben nun auf einmal viel länger wurde? Musste man sich da nicht irgendwie neu erfinden, weil man sonst doch nur noch in der Wiederholung lebte, irgendwann bitter und zynisch wurde? Musste er sich also irgendwann ein Flugticket nach Australien kaufen oder würde er sich eines Tages bei bester Gesundheit umbringen, weil er nicht den Mut hätte, etwas Neues zu wagen? Der Himmel über Wenger war jetzt so dunkel wie seine Gedanken. Plötzlich spürte er, wie kalt es geworden war. Wenn er nicht schon so viel Bier getrunken hätte, wäre er am liebsten direkt nach Berlin zu Mathilde gefahren. Er ging ins Haus und fühlte sich wie ein tragischer Held. Wobei die Tragik das Heldentum bei weitem überstrahlte.
Sie hörten einen Auszug aus »Wir werden jung sein«, dem neuen Buch von Autor Maxim Leo. Der Roman ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch ist jetzt im Buchhandel Ihres Vertrauens und natürlich auch online erhältlich. Liebe Maxim, schön, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank, war sehr schön.
Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Julia Leubel, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.